Und wer wurde gerade ungeduldig? Für wen war es schwierig? Wer hat gedacht, oh, was passiert jetzt? Wann wärst du aufgestanden und hättest mir liebevoll auf die Schulter getippt? Wann wärst du rausgegangen nach Hause, weil du gedacht hast, oh, hier passiert wohl heute nichts mehr? Advent ist die Zeit des Wartens. Kinder warten auf ihre Geschenke, Geschäftsmänner warten auf den Abschluss des Jahres, Mütter auf die Ferien oder wenn das Fest endlich rum ist. Wir wollen uns heute anschauen, was es heißt zu warten. Warum tun wir uns so schwer damit? Gerade heute in unserer Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit jemand essen bist und die Person ist auf dem Klo und du denkst so, okay, was mache ich jetzt? Holst dein Handy raus. Selbst das hält man ja fast nicht aus. Beim Arzt zu warten, irgendwo anders zu warten. Und ich glaube, es liegt ein Schatz im Warten. Die Frage ist, wie können wir geduldig warten und wo liegen Gefahren im Warten? Vierhundert Jahre lang gab es kein Wort, kein offenes Wirken Gottes, keine Propheten. Und tief in das Volk Israel eingewoben war diese Sehnsucht nach dem Messias, ganz tief drin. 400 Jahre lang, wie im Gottesdienst sitzen und warten, wann geht's los? Wann passiert was? In den Gottesknechtsliedern, das sind Prophetien in Jesaja, die sogenannten Gottesknechtslieder, die vom Gottesknecht handeln, da schreibt Jesaja diese Prophetien und ich lese euch ein bisschen was draus vor. Ich finde die so spannend. Da steht: Siehe, mein Knecht, Gott spricht, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Gott spricht hier über Jesus. Und dann steht, es deutet jetzt auf Ostern hin, er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Und jetzt was Seelsorgerliches. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden ausgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. Nicht nur das Volk Israel, nein, bis hinaus in die Inseln, das ist alte Sprache, Jesaja spricht ganz viel von den Inseln, das sind die Nationen hinter dem Meer. Für Israel vielleicht Amerika oder Südamerika oder Asien. Alle warten auf die Weisung. Und dann, was spricht Gott? Ich bin der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen, ich ergreife dich bei der Hand, spricht er zu Israel. Ich behüte dich, ich mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Blinde Augen werde ich auftun, Gefangene aus dem Kerker herausführen. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Mit diesen Liedern, mit diesem Wissen lebt das Volk Israel. Und es wartet und wartet und wartet und da ist so viel Schmerz drin. Das geknickte Rohr, das Jesus nicht zerbrechen wird, das ist geknickt. Und der glimmende Docht, der glimmt. Und wenn man sich das Volk Israel und seine Geschichte anschaut, da ist so viel Schmerz drin. Aber auch diese Erlösung, die Gott verspricht. Und auch zur Zeit Jesu ist dieses Volk tief geschunden. Da gab es Besatzer, die Römer. Da gab es Aufstände, wie den Makkabäer-Aufstand, wo auf einmal Götzen im Tempel waren und die Juden gesagt haben, das geht nicht mit uns. Es gab den Aufstand. Die Juden konnten sich irgendwie diese halb Freiheit erkämpfen, die sie hatten dann unter den Römern. Daraus entstanden die Pharisäer und andere religiöse Gruppen. Und mittendrin in diesem Schmerz, in dieser Halbfreiheit, Halbnichtfreiheit, wir halten am Glauben, mittendrin in diesem Warten auf die endliche Erlösung, die so tief verwoben ist in dieses Volk, lebte ein Mann namens Simeon. Ich weiß nicht, wer den Simeon kennt. In Lukas 2 lesen wir von ihm. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffend, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Er wartet auf Hilfe. Er ist ein alter Mann. Er lebt so sehr nach Gottes Willen, wie es nur geht. Er war rechtschaffen und er wartet auf Hilfe. Hast du schon auf was gewartet dein Leben lang? Denk mal die Themen durch, auf die du so wartest. Ist da irgendwas dabei, was ein Jahr überlebt hat? 2 Jahre? 10 Jahre? 20 Jahre, je nachdem wie alt du bist. Er wartet auf die Hilfe für Israel. Ich finde es beeindruckend, wenn Menschen lang auf was warten. Wie Abraham, der lang auf sein Kind wartet, dann irgendwie nicht ganz die Kurve kriegt und dann wieder doch wartet. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen hat. Nochmal, er wartet nicht nur auf die Hilfe, sondern er hat auch den Eindruck von Gott bekommen, ich werde den Messias sehen. Und er kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Ich würde durchdrehen. Wenn ich denke, Gott hat mir doch versprochen, ich sehe ihn, jetzt bin ich ein alter Mann. Was macht es mit meinem Gott, mit meinem Gottesbild, wenn es nicht kommt und nicht kommt und nicht kommt? Aber eines Tages, vom Geist geleitet, war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Und Josef und Maria waren relativ überrascht, weil jemand, der diese ganze Engelgeschichte und die Hirten und die drei Weisen und die Flucht und was auch immer alles nicht mitbekommen hat, Flucht war später, glaube ich, aber der das alles nicht mitbekommen hat, der sieht, da ist Jesus, da ist der Messias, er ist da. Ich glaube, der Schlüssel für dieses Warten liegt in dem ersten Satz. Er war Simeon, er war rechtschaffend, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Ich glaube, darin liegt viel Kraft. Er richtete sich nach Gottes Wille und der Heilige Geist ruhte auf ihn. Wenn ich warten muss, ich werde ungeduldig. Und ich sage dann irgendwann, ach, ist ja eh nicht so wichtig. Ist doch wurscht. Dabei wusstest du, dass Warten ein göttliches Prinzip ist. Geduld haben, auf etwas harren, steht ganz oft im Lutherdeutsch. Gott wartet. Wusstest du das? Dass Gottes Wesen ein wartendes Wesen ist? In 2. Petrus 3, Vers 9 lesen wir, dass Gott auf dich und mich gewartet hat und auf viele noch dazu. Es ist keineswegs so, dass der Herr, Gott, die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert. Er zögert nichts hinaus. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gott wartet auf Menschen, die zu ihm umkehren. Und wir lesen das nicht nur in 2. Petrus, wir lesen auch in Nehemia 9. Ich habe Jahrhunderte, Jahre lang gewartet auf euch, dass ihr kommt. Ich habe euch Propheten geschickt und jetzt kommt ihr zu mir. Gott zögert nichts heraus. Nein, er hat Geduld, er wartet, bis alle kommen. Das Besondere an Gott ist doch, dass er uns einen freien Willen zugesteht. Warten ist nicht nur Wesen Gottes, sondern ich glaube auch, dass Warten gut für uns ist. Jakobus 5 hat einen besonderen Blick aufs Warten. Da steht: Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen ist. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Das Problem, das wir mit Warten haben, weswegen es uns so schwer fällt, ist, dass wir denken, es ist verlorene Zeit. Ich könnte doch was anderes machen. Es gibt doch so viel Besseres, was ich da machen kann. Jakobus, im Jakobusbrief kriegen wir einen Blick auf das Warten, wo er es mit Ernte vergleicht. Ich reife. Es ist noch nicht Zeit. Geh mal mit diesem Blick in die Arztpraxis, wo du reinkommst und weißt, okay, hier sitze ich eine Dreiviertelstunde. Ich weiß nicht, was ihr für Ärzte habt. Ich weiß, egal wie gut mein Termin ist, egal ob 7 in der Früh oder 13.30 Uhr, ich warte. Wenn ich da im Wartezimmer sitze, dann werde ich ungeduldig. Es ist verlorene Zeit, es ist vergeudete Zeit. Ist es eine Zeit der Ernte, eine Zeit der Reife? Vielleicht schärft Gott meinen Blick für andere kranke Menschen in diesem Wartezimmer. Für den Schmerz, der da ist. Für die Liebe, die da sein sollte. Für die Heilung, die Gott sich wünscht. Das Warten auf einen Partner, auf Kinder, lernt ihr vielleicht, dass Lebenssinn nicht auf einer Beziehung ruht. Dein Leben macht nicht nur Sinn, wenn du verheiratet bist oder Kinder hast. Wie oft schauen wir auf Zeiten des Wartens und sagen, sie sind nützlich, wenn wir mittendrin stecken? Und wie oft schauen wir zurück auf Zeiten des Wartens und erkennen vielleicht, was ich da alles gelernt habe? Wie gut es war. Warten, es bringt Reife hervor und Standhaftigkeit. Es verbindet uns mit Gottes Geduld und Liebe, wenn es im richtigen Setting stattfindet. Ich habe euch jemand mitgebracht, eine Person in der Bibel, die relativ lang warten musste. Sie ist aufgewachsen und sie wurde gesalbt zum König. Sie hat viele Schlachten gewonnen, hat sich in die höchsten Kreise hochgearbeitet und wusste, irgendwann werde ich vielleicht mal König. Da kam doch mal der Prophet Samuel zu David und sagt, da ist was für dich. Da liegt eine besondere Salbung auf deinem Leben und irgendwann wirst du in diese Salbung hineintreten. Und dieser David, er kommt an den Königshof und er bekommt mit einem König zu tun, der ihn zuerst fördert und dann umbringen will. David spielt auf seiner Harfe, der König wirft einen Speer nach ihm, nicht einmal, nicht zweimal. Dieser König will ihn umbringen. Und die Geschichte entwickelt sich in 1. Samuel über die Kapitel und David, er flüchtet. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie lang David flüchtet. Ich habe es nicht dabei, man sieht es auf einer Karte. 12 Stationen. Er flüchtet von hier nach da, hat da Leute dabei, wird immer mehr Leute. Sie flüchten durch ganz Israel gefühlt durch. Wer sich das mal auf einer Karte anschaut, ist verrückt. Und an einem Tag kommt er in eine Höhle und er kam zu den Schafhürden am Weg, wo eine Höhle war, und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken, das heißt, er musste aufs Klo. Saul musste seine Notdurft verrichten. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Dort am Toten Meer gibt es riesige Höhlen, 1000 Leute passen locker rein. Da sagten die Männer zu David: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben, damit du mit ihm tun kannst, wie es gut ist in deinen Augen. Die Prophezeiung ist erfüllt. Seine Leute wussten, Davids Leute wussten von der Prophetie. Der Herr hat dir doch gesagt, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben. Jetzt ist es da. Gott sagt es, David wusste, er ist gesalbt. Ey, das ist die Chance. Jetzt zupacken. Und David stand auf. Und schnitt heimlich einen Zipfel vom Oberkleid Sauls ab. Aber danach geschah es, da schlug David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sagte zu seinen Männern: Das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tue. Meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Das ist Warten. David war so in Verbindung mit Gott, dass er gesagt hat, obwohl alles vor mir liegt, obwohl ich weiß, was mir zugesagt ist, ich lasse Gott es machen. Saul war der Gesalbte des Herrn. Ich werde nicht eintreten, ich werde ihn nicht töten. Und David verbot seinen Männern, Saul zu töten. Göttliches Warten. Stärke. Ich glaube, da liegt so viel drin, wenn wir uns David und sein Warten anschauen. Und für alle, die denken, oh, ich bin ja so gut im Warten wie David, leider ist es dabei nicht geblieben. Der gleiche David, der jetzt sagt, ich halte alles zusammen, er hat zweimal die Chance, Saul zu töten. Zweimal sagt er nein. Der gleiche David, der hier so stark ist, spaziert eines Mittags auf einem Dach, schaut schräg gegenüber auf eine Frau, die sich da badet, lässt sie zu sich bringen, schläft mit ihr, schwängert sie und will dann ihren Mann umbringen und tötet ihn. Da ist nichts mit Warten. Da ist nichts mit Stärke. Aber ich glaube, David hat was erkannt. Wir lesen Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Seht, es ist als einen ganz besonderen Grund zur Freude, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Seht es als einen Grund der Freude, wenn ihr warten müsst. Wenn es euch schlecht geht. Wenn es hart wird. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Warten ist nicht passiv. Ich glaube, das müssen wir verstehen, dass Warten kein Akt ist, der an uns passiert, sondern Warten lässt uns in einen Glauben hineinwachsen. Der Glaube nimmt die Herausforderung an, er weicht dir nicht aus und er bleibt im Vertrauen auf Gott und Jesus. Petrus, an der gleichen Stelle schreibt er das Gleiche und er sagt, es ist wie ein Schmelzofen. Das Warten, das schmelzt all den Schrott ab, das klärt das Gold heraus. Wenn ich auf die Wartezeiten in meinem Leben schaue, ich weiß nicht, wie es euch geht, da fallen Dinge weg, auf die ich verzichten konnte. Da erneuert sich mein Gottesbild, erweitert sich mein Gottesbild und ich erkenne einen Gott, den ich zuvor nie erkannt habe. Ich gehe mit mir selber manchmal viel zu hart ins Gericht, in Zeiten des Wartens lehrt Gott mir Barmherzigkeit oder Strenge oder was ich brauche. Wenn wir sagen, wir sind Jesus hinterher, im Schmelzofen hinterher, in der Heiligung hinterher, in der Nachfolge hinterher, dann ist dieser Schmelzofen genau das, was wir brauchen. Dieses Warten ist das, was wir brauchen, um auszusortieren, das, was ich jetzt mitgenommen habe, das kann weg. Und das, was ich da mitgenommen habe, das bleibt da. Stell dir vor, du bist den ganzen Tag in der Schule, die ganze Woche in der Schule, immer mehr Input, immer mehr Input, immer mehr Input. Es braucht diese Zeit des Schlafens, des Wartens, des Ausgleichens, damit es sich setzt. Damit alles seinen richtigen Ort findet. Damit du lernen kannst. Und ich glaube, das Warten funktioniert nur dann richtig gut, wenn wir Folgendes beachten, doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über Nöte. Er sagt das Gleiche wie im Jakobus, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass die Not uns lehrt, durchzuhalten und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Paulus sagt, es geht gut aus. Wenn ihr wartet, wird eure Hoffnung nicht enttäuscht. Zusage Gottes. Und jetzt der wichtige Vers, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, so wie Simeon, und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und da ist der Knackpunkt. Wir deuten oftmals Gottes Warten, dass wir auf ihn warten, mit Lieblosigkeit. Liebt er? Interessiert er sich für mich? Gott, ich habe doch diese Liste an Gebeten, diese Liste an Sorgen. Liebst du mich? Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Gewissheit, dass er uns liebt. Wie oft bin ich herausgefordert im Warten? Und am Ende liegt es an diesem Satz. Gott, interessierst du dich für mich? Ich möchte den Heiligen Geist einladen heute Morgen. Jeder kann es für sich tun und sagen, Heiliger Geist, gib mir wieder die Gewissheit, gib mir wieder das Zeugnis, dass du Gott mich liebst. Das macht das Warten erträglich. Das gibt dem Warten die Perspektive, dass es mich nicht zermürbt, weil Warten ist auch hart. Warten ist brutal. Wir warten nicht auf Gott. Wir warten mit Gott. Ich sag's nochmal, wir warten nicht auf Gott. Wir warten mit Gott. In Korinth konnte eine Gemeinde nicht so gut warten. Die hatten es richtig schwer. Als Gemeinde gesamt, wenn man ganz lieb sein will, dann sagt man, die hatten es schwer. Wenn man ehrlich ist, haben sie es sich auch schwer gemacht. In Korinth ging es ziemlich zu. Der eine schläft mit seiner Stiefmutter. Sie verklagen sich gegenseitig. Es bilden sich Grüppchen, sie streiten sich. Die einen reden nicht mit denen und so weiter und so fort. Und Paulus, er schreibt diesen Brief an die Korinther. Und da schreibt er, wie sieht es denn bei euren Zusammenkünften, bei euren Gottesdiensten aus? Ihr seid zwar alle am selben Ort, ihr nehmt alle die gleiche Mahlzeit ein. Hier. Aber es ist eine Privatmahlzeit. Als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen, es ist eine Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken, oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass ihr es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Warten ist auch ein Gemeinschaftsding. Ich warte nicht nur für mich persönlich und habe meine Probleme dabei, bin herausgefordert, sondern ich warte auch auf andere. So wie in dem Fall. Es gab in Korinth sehr Reiche und sehr Arme. Korinth war eine Handelsstadt. Da gab es viele Sklaven, die die Schiffe auf so Gleise gepackt haben und dann über diese Meerenge, über diese Landenge drüber geschoben haben, von einem Meer ins andere. Viele Sklaven, groß durchmischt. Es gab Juden, es gab Griechen, es gab Römer. Da war was los in dieser Stadt. Und es kommt zur Gemeinde, es kommt dazu, dass sie Abendmahl feiern, so wie wir jetzt gleich Abendmahl feiern werden. Und die einen können nicht auf die anderen warten. Die Reichen, die schon früh von der Arbeit kommen, sie bringen ihr Essen mit und fangen an zu essen. Sie lieben's. Und sie trinken Wein und betrinken sich. Und irgendwann kommen die Armen, die wenig hatten oder gar nichts hatten, kommen an diesem Tisch, stellt's euch vor, überall leere Teller, man kann nur ahnen, oh, das muss wohl das gewesen sein und das muss das gewesen sein und das muss das gewesen sein. Und meine Geschwister, halb betrunken, und ich komme mit einem kleinen Tellerchen, weil ich mehr nicht habe, weil mein Lohn nicht reicht oder ich habe gar nichts, weil ich heute in der Früh nicht angestellt worden bin. Und sie konnten nicht warten. Und sie sind bloßgestellt. Die Armen, die so lange arbeiten müssen und dann noch nicht mal was mitbringen für die Gemeinschaft. Es war nicht so unüblich, dass jeder sein eigenes Essen mitbringt, Tischlein deck dich mäßig. Es war auch nicht so unüblich, dass jeder sein eigenes Essen aß und man nicht geteilt hat. Aber Paulus sagt, so machen wir das nicht. Das ist nicht, wie Gemeinschaft geht. Gemeinschaft hat mit Warten zu tun. Und der Schlüssel, den Paulus uns hier erzählt, ist folgender. Was bedeutet das konkret? Er erklärt das Thema, dann sagt er, was das Abendmahl ist. Den Text werde ich gleich lesen. Und dann sagt er, was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Ich füge ein, wartet auf die Armen und auf die Schwachen, die nicht so gut können. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen, dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkunft das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Sie waren hungrig, die Reichen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn bei Hunger die Stimmung kippt. Wenn alle hungrig sind in einer Familie, dann geht es schnell um mich. Da wird man ein bisschen engstirnig und egoistisch. Und Paulus sagt, ey, kommt nicht hungrig an den Tisch. Kommt nicht hungrig in die Gemeinschaft. Wenn wir einen Hunger haben in unserem Leben und nicht warten können, zerstört es unsere Gemeinschaft. Wenn ich anstatt den Hunger bei Jesus füllen zu lassen, hungrig in eine Gemeinschaft komme, hungrig in eine Gemeinde komme und es von der Gemeinschaft erwarte, werde ich zum Zerstörer der Gemeinschaft. wenn ich die ganze Woche in Anbetung, nicht in die Anbetung komme, dann muss ich in den 30 Minuten Lobpreis hier früh, wenn es hochkommt, 20 Minuten Lobpreis, alles an Anbetung rausziehen, was nur geht. Welcher Druck auf diesem Lobpreisteam liegt. Jetzt suchen die ein falsches Lied aus. Ah, meine Lobpreiszeit. Ich bin so hungrig nach Lobpreis. Jetzt haben die mir mein, jetzt verhungert, jetzt muss ich mich noch eine Woche schleppen. Wenn ich die ganze Woche nicht zur Ruhe komme, dann nervt mich das Geplapper hier so extrem. Da werde ich richtig sauer in der Früh. Wenn ich die ganze Woche mich nicht gesehen fühle, dann geht's um mich heute früh. Wenn wir hungrig in die Gemeinschaft kommen, unseren Hunger nicht bei Jesus füllen lassen, wenn wir nicht warten können, bis Jesus es füllt, bis er uns stärkt, hat es eine Folge für uns als Gemeinschaft. Seid auf das Wohl der anderen bedacht, kommt nicht hungrig zum Tisch. Den anderen höher denken als uns selbst. Wir würden auch nicht zu essen anfangen, wenn wir zu Hause gekocht haben, irgendein Vorbild, irgendein Star, irgendwie eine hohe Persönlichkeit kommt zu uns nach Hause. Wir haben Ehrengäste, aber ich habe Hunger und der verspätet sich eine halbe Stunde. Ich fange doch nicht an zu essen. Gemeinschaft leidet, wenn wir nicht warten können. Auch das ist ein Aspekt von Warten. Und wir wollen jetzt dieses Mahl feiern, so wie Paulus es dann richtig stellt. Und wir wollen es feiern mit dem Aspekt der Gemeinschaft. Wir werden es deswegen so feiern. Wir geben es den, ich lese den Text, so wie Paulus es sich gedacht hat. Und wir werden den Text so feiern, dass wir ihn als Gemeinschaft feiern, ganz bewusst. Das bedeutet, ich werde es nicht rumgeben, ihr gebt euch gegenseitig Wein und Brot. Brecht's miteinander, schaut einander in die Augen, sprecht euch das zu, für was das Abendmahl steht. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Ein Gemeinschaftsmahl, ein Liebesmahl unter den Geschwistern. Ich lese den Text, ich gebe es euch rum, ihr schaut aufeinander, ganz gemeinschaftlich, wenn jemand zu viel hat mit Tablett und Wein und Ding, geht einander zur Hand. Und dann, wenn jeder hat, dann möchte ich beten und dann nehmt ihr das Abendmahl und dann singen wir ein Lied. So. Also, Manuela, hilfst du mir schnell mit so grob verteilen? Genau, einfach durchgeben und jeder nimmt sich. Und ich lese währenddessen den Text. Könnt es beides, geht es so. Genau, einfach so weitergeben, schaut aufeinander, teilt das Brot miteinander. Und ich lese jetzt diesen Vers. Die Verse in 1. Korinther 11. Wo es darum geht. Und ihr könnt zuhören und wir haben genug Zeit, dass jeder das Abendmahl in Ruhe nehmen kann. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch auch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, das Brot nahm und dankte und brach es und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und soll vor dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Was Paulus hier sagt, ist in diesem Kontext zu sehen, dass die einen sich betrinken, ihre Brüder nicht sehen und nicht auf sich schauen und die anderen nichts haben. Das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl, ein Geschwistermahl. Nutzt die Chance, als Geschwister beisammen zu scheinen. Schaut euch in die Augen. Schaut einander an. Und jetzt, wem es möglich ist, der darf aufstehen und ich bete mit uns. Vater, ich danke dir, dass wir uns erinnern dürfen an deinen Tod am Kreuz. Ich danke dir für deinen Leib, den du gegeben hast, für dein Blut. Ich danke dir aber für die Gemeinschaft auch, die du geschaffen hast dadurch, dass du unser kleinster gemeinsamer Nenner bist und dabei der Größte bist und der Herrlichste. Ich danke dir, Vater, dass wir uns erinnern dürfen, dass du deinen Sohn gegeben hast. Ich danke dir, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du für uns gestorben bist. Danke, Jesus. Amen.